Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 6. November, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid.
Denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bundesliga, wir haben wieder 5 Fragen an den 7. Spieltag mittlerweile.
Härteste Regatta der Welt mit Hightech-Booten und Astronautennahrung gegen die Elemente.
Außerdem geht's um ein tennisspielendes Geburtstagskind und Betrugsvorwürfe im MotoGP.
Und allgemein um einen Tag, der in der Sportgeschichte wenig Berauschendes zu bieten hatte. Ach ja, und die Frage des Tages, die haben wir auch noch, und zwar jetzt.
Am Wochenende soll die BBL endlich mit ihrer neuen Saison beginnen. Eigentlich, doch es wird Corona-bedingt eine schwierige Saison. Schon am Auftaktspieltag müssen Spiele nämlich ausfallen. Und der Ligastart, der war ohnehin schon nach hinten verlegt worden. Von den im Oktober geplanten Pokalspielen, da mussten ja auch einige wegen Corona-Fällen abgesagt werden. Also alles ganz schwierig. Und das für Anfang November geplante Top 4, das wurde auch erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
Ja, ihr hört schon, viele, viele Fragezeichen gibt's da rund um den Basketballsport aktuell. Vor allem natürlich aber auch die Frage, wie die Vereine das alles finanziell überstehen werden. Also das können wir natürlich jetzt hier nicht klären.
Nee, aber wir können zumindest mal unseren Tipp in der Meisterfrage abgeben. Die machen wir heute mal zu unserer Frage des Tages. Wer gewinnt denn am Ende nach 34 Spieltagen und den Playoffs in dieser Saison die BBL? 2 Meinungen, je 40 Sekunden. Andreas, ich würde mal sagen, fang mal an heute.
Ja, eine sehr gute Frage. Also nach den Playoff-Turnier ist für mich da eine Menge möglich. Da haben sich einige Teams hervorgetan, die so keiner auf dem Zettel hatte. MHP Riesen Ludwigsburg zum Beispiel, die kam sehr weit. Oder wer weiß, was Dennis Schröder da in Braunschweig jetzt investiert hat. Finde ich insgesamt eine sehr spannende Frage. Der ist ja sehr ambitioniert, was das angeht. Ulm war eine Eintagsfliege im Finalturnier. Die EWE Baskets, die muss man immer auf dem Zettel haben. Die werden es weit schaffen, aber der große Wurf, dazu reicht's nicht. Alba und Bayern, die werden das am Ende wieder unter sich ausmachen. Nach den ersten Auftritten aktuell, Bayern hat ja Alba schon geschlagen, traue ich den Bayern durchaus den nächsten Titel mal wieder zu. Wenn Alba aber in Ansätzen an die Leistung der Vorsaison anknüpft, dann geht der Titel wieder in die Hauptstadt.
Da stimme ich hier zu, einer von den beiden, Alba oder Bayern München, wird's auf jeden Fall am Ende machen. Coach Andrea Trinchieri von den Bayern, dem ist tatsächlich alles zuzutrauen, aber ich tippe trotzdem darauf, dass es auch diese Saison wieder die Berliner schaffen. Sie hatten zwar ein paar Abgänge, aber ihr Kader ist trotzdem insgesamt gut und tief besetzt und ja auch größtenteils beisammen geblieben. Daher sind sie gut eingespielt und sie haben nach dem Titelgewinn immer noch großes Selbstvertrauen und auch den Hunger, weitere Erfolge einzufahren. Und ihr verfügbares Budget, das dürfte ihnen auch helfen, schwierige Zeiten sicherlich besser zu überstehen als die meisten Konkurrenten, vielleicht mal mit Ausnahme der Bayern. Gut, sie hatten ein paar Corona-Fälle jetzt, aber ich glaube, die werden dieses Jahr auf jeden Fall die Bayern nochmal ärgern können.
Ja, sehr gut. So schnell können 40 Sekunden rum sein. Mit so viel Inhalt. Danke dir dafür. Was denkt ihr jetzt? Schickt uns gerne eure WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. 0331 298 5028. 0331 298 5028.
Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachrichten mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen. Dann können wir die Nachricht zuordnen und euch dann gegebenenfalls auch hier in der Sendung zitieren.
Stand jetzt aktuell.
Na, dann gucken wir doch mal auf die Bundesliga und den 7. Spieltag mit unseren 5 Fragen.
Und die erste lautet wie immer, wer spielt eigentlich gegen wen?
Also zum Start heute Abend, da reist Köln nach Bremen an einen Ort, wo sie so oft wie an keinem anderen eine Auswärtsniederlage kassiert haben. Und dann geht's am Samstag weiter mit RB Leipzig, die gegen Freiburg ihre Heimsiegesserie auf 4 Erfolge in dieser Saison schon ausbauen wollen. Außerdem will Union zu Hause gegen Bielefeld wieder eklig sein, das hat der Trainer Urs Fischer angekündigt. Und Mainz empfängt Schalke zum Krisengipfel. Bei Augsburg gegen Hertha trifft die Mannschaft mit den wenigsten Fouls dann noch auf die mit den meisten begangenen Fouls.
Ja, die alte Dame ist ganz schön rabiat in dieser Saison, muss man sagen. Der VfB Stuttgart empfängt seinen Lieblingsgegner, Eintracht Frankfurt, gegen den sie historisch die meisten Siege und die meisten Tore gefeiert haben. Und dann gibt's um 18.30 Uhr ja noch das Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern, ehe Wolfsburg gegen Hoffenheim und Leverkusen gegen Gladbach den Spieltag am Sonntag beenden.
Du hast zum Glück eben Spitzenspiel gesagt und nicht diese bescheuerte andere Titulierung verwendet, die sich mittlerweile ja eingebürgert hat. Schüttelt's mich jedes Mal, wenn ich das höre, wenn ich wieder höre, deutscher Klassiko. Und da frage ich mich dann auch jedes Mal wieder, wie bescheuert ist dieser Begriff eigentlich? Das ist doch total bekloppt, sich immer irgendwo im Ausland was zu nehmen, das auf deutsche Verhältnisse aufbiegen und brechen, da reinzudrücken. Kann man sich da nicht mal was Eigenes ausdenken? Zumal das ja auch alles total hinkt, dieser Vergleich.
Ja, bin ich völlig bei dir. Also deutscher Klassiko. Also ich finde, es ist schon mal vom Sprachbild her, deutscher Klassiko hört sich schon mal einfach gar nicht schön an. Wenn die Spanier sagen, El Clásico, dann ist das super. Ja. Und dann gehört das da auch irgendwie hin. Barça gegen Real, das ist der Klassiko an sich, ja. Das ist viel, viel älter, gab's schon als Borussia Dortmund noch überhaupt nicht. Also da waren die noch ein schöner Gedanke von irgendwelchen Wald- und Wiesenkickern im Ruhrgebiet.
Genau. Und seit mehr als 100 Jahren gibt's dieses Barça-Real-Duell, ich glaube seit 1902 sogar, ist das wirklich eine Institution. Es ist eigentlich immer ein Duell auf sportlicher Augenhöhe gewesen. Bayern gegen Dortmund, das ist es ja vielleicht mal seit 25 Jahren, aber auch dann wieder mit Unterbrechung und vor allen Dingen auch manchmal mit Punktabständen, wo du sagst, ja, Erster gegen Zweiter, aber ey, eigentlich sind es zwei Welten.
Ja, und es ist auch eine politische Komponente, muss man ganz ehrlich sagen, die zum Beispiel beim Clásico in Spanien wirklich eine ganz große Rolle spielt. Da ist viel bedeutender, eine politische Tiefe und richtig tief verwurzelt, die Königlichen, die Madrilen auf der einen Seite, Real für gesamte Spanien steht und die Erfolgsverwöhnten auf der anderen Seite, die stolzen, nach Unabhängigkeit strebende Katalanen, und das tun sie ja auch immer noch. Mhm. Das hat eine ganz besondere Brisanz, die über so ein läppisches 1:0 einfach komplett hinausgeht.
Aber Clásico, letztlich ein marketingtechnisch offensichtlich gut funktionierender Begriff, also die Fernsehsender bringen es ja rauf und runter, klingt irgendwo ja griffig für den Normalbürger, verleiht dem Ganzen irgendwo eine Aura, aber
einigen wir uns darauf, dass es auch wenn es das Pokalfinale ist, Bayern gegen Dortmund, das ist kein Clásico, sondern das ist einfach ein tolles Spiel der ersten und der zweitbesten Mannschaft aktuell in der Bundesliga, und da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Ne? Also spricht auch viel für dieses Spiel. Was spricht eigentlich für Gisdol? Ist mir gerade so, kommt mir gerade, was spricht für, was spricht gegen?
Der Kölner Trainer, Tabellenstand 16, also der Tabellenplatz nicht unbedingt und die Siegbilanz mit einer glatten Null eigentlich auch nicht. Aber man könnte entlastend für ihn natürlich sagen, es gibt eine Entwicklung bei Köln, die nach oben zeigt. Also gegen Frankfurt und Stuttgart, da hatten sie ja Punktgewinne zu verzeichnen. Das sah auch nicht so schlecht aus, was die Kölner da auf dem Platz gemacht haben. Und als sie sich mit Bayern gemessen haben, da hatten sie ja auch deutlich gemacht, dass sie die Bayern durchaus ärgern können. Also es waren gute Ansätze da, die eben gezeigt wurden. Die müssen jetzt aber gegen Bremen dann auch nochmal bestätigt werden. Ansonsten, was spricht da noch für?
Ganz ehrlich, Stand jetzt haben sie auch auf dem Markt einfach keine Alternative, die jetzt mal kurzfristig eine Besserung da in irgendeiner Art erscheint. Ich bin sehr verwundert darüber, dass Köln tatsächlich so lange an Gisdol festhält. Wir haben aus der Vergangenheit schon viel, viel häufiger gesehen, dass die Trainer da auch schnell auf einem Schleudersessel saßen, aber da halten sie jetzt schon mal dran fest. Aber ich glaube, Köln hat in der aktuellen Lage auch überhaupt keine Kohle, irgendwie eine Abfindung für Gisdol zahlen zu können. Also die müssen sich jetzt schon einigen. Also man muss jetzt miteinander.
Und vielleicht haben wir auch den Fehler gemacht, dass sie so früh verlängert haben mit ihm. Ne?
Da war ja. Das war mehr als mutig. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen sein sollte. Hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen.
Jetzt haben sie es, jetzt müssen sie es aussitzen. Und momentan sind ja auch noch zwei Teams hinter den Kölnern. Also das spricht vielleicht auch noch dafür, sie sind ja nicht ganz letzter. Momentan ist es ja der virtuelle Relegationsplatz. Aber die zwei, die dahinter kommen, die werden sich am Wochenende dann auch noch Punkte wahrscheinlich klauen. Schlusslich Mainz 05 empfängt nämlich Schalke zum, jetzt machen wir auch mal eine Wortschöpfung, zum Krisiko. Mhm.
Sehr gut.
Ja, Not gegen
Elend. Das passt mir auch schon eher. Ja, das muss man sagen. Schießt sich Schalke mit dem Selbstvertrauen aus dem Pokal, dann also aus dem Pokal gegen Schweinfurt, in dem sie ja dann ja doch auch mal ein paar Tore gemacht haben, doch weit ein Stück aus der Krise. Also schaffen sie das gegen Mainz? Was würdest du sagen?
Schöne Frage 4. Die Frage ist, wie groß kann denn so ein Selbstvertrauen aus so einem Spiel sein? Also klar, unterm Strich ist erstmal ein Sieg. Das war wichtig, aber das war ja alles andere als überzeugend. Das war ja 70 Minuten eine Veranstaltung auf Augenhöhe und das spricht jetzt mehr für den Viertligisten als für Schalke.
Das muss man sich mal vorstellen, 70 Minuten eine Partie auf Augenhöhe, das ist, war in Zügen ganz amüsant anzusehen, aber es war halt eben ein Erstligist gegen den Viertligist. Das gab mir in dem Fall dann doch schon zu denken, aber es war natürlich auch ein bisschen Glück mit dabei, muss man sagen, ja. Da haben wir zum Beispiel den Elfmeter, ja, also das ist, ging nicht ins Tor. Also Fährmann gut drauf, sehr gut drauf. Das ist vielleicht in der Saison jetzt auch nicht immer so gewesen.
Gut geschossen war der Elfmeter übrigens auch nicht. Also da sieht man natürlich als Torwart auch leicht gut aus. Aber ja, der Druck, der ist sehr groß für Schalke. Also wenn es da gegen Mainz jetzt nämlich auch nochmal schief geht, wenn es keinen Sieg gibt, dann müssten sie wirklich jetzt langsam damit anfreunden, dass der Abstiegskampf wohl bis zum Saisonende bleiben wird. Und wenn sie eine Niederlage kriegen, ja, dann, Freunde, dann brennt der Baum.
Jetzt muss die Mannschaft auch mal abliefern. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt.
Dann tippen wir doch mal, was am Wochenende kommt. Unsere Frage, wie geht's denn aus? Also, Werder gegen Köln, ich sag 1-0.
Ja, ich sag 2-1.
Stuttgart gegen Frankfurt, da sage ich auch, die Stuttgarter gewinnen 2-0.
Ach, weil sie es immer so getan haben. Ach, ich sag mal 2-2.
Berlin, also Union gegen Bielefeld. Ach komm, da gewinnen die Unioner auch.
Da gehe ich auch mit dir. Also, ja, Union ist einfach gerade im Moment unfassbar gut drauf. Verstehe ich fast gar nicht. 2-0 kommt hin.
Kruse auch, wenn er nicht gerade Polizisten anpöbelt.
Ja, lassen wir das.
Augsburg gegen Hertha. 1-1.
Augsburg gegen Hertha. Gewinnt Hertha endlich mal wieder in Augsburg? Das wird ein Unentschieden, du hast völlig recht, aber ich glaube, die schießen mehr Tore. Sagen wir, ich mache ein 2-2 draus.
Auf jeden Fall immer noch nicht der 100. Sieg für Bruno.
Nein.
Leipzig gegen
Mainz gegen Freiburg.
Ja. 3-0, Leipzig ist im Flow wieder.
Leipzig gegen Freiburg. Puh, ja, 2-0, ja.
2-0. Der deutsche Klassiko. Bayern gewinnt 2-1.
Ja, die Bayern gewinnen. Die Bayern gewinnen, die gewinnen in Dortmund, sie gewinnen 1-2, 1-3, sie gewinnen 1-3.
Wolfsburg gegen Hoffenheim, Wolfsburger gewinnen.
Boah, das ist zum Beispiel so ein Spiel, ne? Haben wir ja auch öfter mal hier. Welches Spiel? Wolfsburg gegen die Hoffenheimer, 2-2.
Und Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Leverkusen mit Problemen in Israel, aber am Ende doch gewonnen. Gladbach vielleicht noch ein bisschen kaputt von der Champions League. 1-1.
Puh, ja, Wahnsinn, ne? Also das ist auch ein unfassbar interessantes Spiel, wie ich finde. Und auch natürlich ein Derby. Meinst du, es fallen nur 2 Tore? Du, Leverkusen gewinnt das Ding 3-2. Ja. Aber was mich noch interessieren wollte, wie schätzt du denn letztendlich die Begegnung Mainz gegen Schalke ein? Also ergebnismäßig.
Ach, habe ich da noch nichts zu gesagt? 0-0. Das ist ein fieses Spiel. Habe ich das überschlagen eben? Ja, guck mal, ja, Risiko.
Ja, aber ich verstehe weshalb.
0-0, da gibt es nichts zu sagen. Not gegen Elend. Ja.
Du, weißt du was? Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes.
Ja.
Ich mach wirklich was ganz Verrücktes, halte ich fest. Schalke gewinnt 1-0 in Mainz.
Ja, die Schalker wird's freuen. Wenn ihr noch mehr Infos zum Bundesligaspieltag hören wollt, dann vielleicht auch von Leuten, die sich noch besser auskennen als wir beiden mit den einzelnen Vereinen, dann hört rein ins Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de bei Julius Eid und seinen Experten. Gibt's online natürlich bei uns auf der Webseite oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Aller Anfang ist schwer, vor allem unter den aktuellen Bedingungen. Daher ist der 25:21 Sieg der deutschen Handballer gegen Bosnien-Herzegowina zum Einstand von Nationaltrainer Alfred Gislason unser Top des Tages. Trotz der großen Anlaufschwierigkeiten im Spiel und eines 9:13 Rückstandes gegen ein ja doch eher bosnisches Rumpfteam zur Pause hat sich nämlich die deutsche Handballnationalmannschaft dann nochmal zurückgearbeitet und am Ende 2 Punkte geholt. Und ich finde, das ist schon top.
Ja, unser Flop des Tages sind dagegen die MotoGP Yamaha Motorräder. Noch ist es zwar nur ein Verdacht, aber bei denen soll es Ungereimtheiten am Motor gegeben haben. Entsprechend wurden Untersuchungen eingeleitet, das berichtet unter anderem die Gazzetta dello Sport, und beim ersten Rennwochenende in Jerez im Juli soll Yamaha demnach Ventile verwendet haben, die sich von denen unterscheiden, die vor Saisonbeginn bei den Offiziellen der FIM hinterlegt werden mussten. Das wäre dann also gegen die Regeln und das wäre sozusagen Betrug. Könnte da heftige Strafen nach sich ziehen und natürlich auch erheblichen Einfluss auf die WM-Entscheidung haben.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir der ehemaligen Nummer 1 der Tenniswelt, der Grand Slam-Siegerin und 15-fachen Turniersiegerin Anna Ivanovic herzlich zum 33. Geburtstag.
Ja, mit gerade einmal 20 Jahren hatte Ivanovic 2008 die French Open gewonnen und auch die Spitze der Weltrangliste erklommen, als erste Serbin seit Monika Seles. Und damit hatte sie auch die Erwartungshaltung der Tennisexperten weltweit ziemlich in die Höhe geschraubt. Sie galt schon als nächster großer Superstar.
Ja, aber das war auch das Problem. Die konnte die enorme Erwartungshaltung nicht erfüllen. Sie hielt sich insgesamt 12 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, fiel dann allerdings auch verletzungsbedingt, muss man sagen, in ein Loch. So richtig fand Ivanovic aus dem erst 2014 wieder dann heraus aus dieser Krise. In dem Jahr gelang ihr dann nicht nur ein Turniersieg, sondern auch gleich mal 4 und sie kehrte auf Platz 5 der Weltrangliste zurück.
Ja, aber dann kamen sie wieder, die Verletzungen machten ihr wieder einen Strich durch die Rechnung. 2015 schaffte sie es in Wimbledon dann immerhin nochmal ins Halbfinale, aber Ende 2016 nach monatelanger Verletzungspause erklärte sie dann doch ihren Rücktritt vom aktiven Tennissport, um sich dann neuen Aufgaben im Leben zu widmen.
Ja, ja, weil sie definitiv also auch zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer noch eine Nummer 1 war. Und noch ist. Nämlich die Frau an Bastian Schweinsteigers Fußballseite, wollte ich fast sagen, an der Seite unseres Helden. Sie sind verheiratet, schon seit längerer Zeit. 2018 kam der erste Sohn auf die Welt, 2019 wurde der zweite dann geboren und im Kreis der Familie wird hoffentlich dann auch ganz ordentlich gefeiert, der 33. Geburtstag. Und sie ist ja, also irgendwie gehört sie ja jetzt auch, ne, wenn sie so eine Schweini hat, dann gehört sie ja irgendwie auch schon zu uns. Ne? Happy Birthday, sagen wir, Anna Ivanovic.
Heute in der Sportgeschichte.
Jetzt blicken wir mal ein bisschen hinter die Kulissen bei uns. Also die meiste Zeit für die Vorbereitung unserer heutigen Ausgabe ist letztlich dafür draufgegangen, diese Rubrik hier zu füllen, heute in der Sportgeschichte. Denn es war zum Verrecken einfach nichts wirklich Spannendes zu finden, was an diesem Tag in der Sportgeschichte passiert ist.
Ja, und ich danke dir herzlich dafür, dass du dich da immer so reinhängst, denn du bist bei uns quasi der Rechercheur und packst immer die ganzen Geburtstagskinder und natürlich auch die Sportgeschichte aus. Also herzlichen Dank an dieser Stelle. Es gab schon sportliche Ereignisse, aber nicht, was wir jetzt immer mal, wo wir sagen können, ja super, das haut uns und vor allem haut das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal richtig aus dem Sattel. Und es soll ja auch immer ein bisschen Mehrwert haben. Wir könnten euch jetzt aber erzählen, dass Larry Holmes am 6. November 1981 gegen Renaldo Snipes im Pittsburgh Boxweltmeister geworden ist.
Ja, durch technischen K.O. Und wir könnten euch auch erzählen, dass der FC Liverpool 2007 mal Beşiktaş Istanbul mit 8:0 abgeschossen hat. War für die Reds sicher schön, aber es war in der Gruppenphase, von daher nothing to really write home about, und Liverpool wurde am Ende Zweiter der Gruppe, schlug dann Inter und Arsenal, scheiterte dann aber im Halbfinale an Chelsea und die wiederum unterlagen dann im Finale Manchester United nach Elfmeterschießen.
Stand jetzt aktuell.
Über 70 Tage alleine auf hoher See, das wird der deutsche Segler Boris Herrmann ab Sonntag sein. Dann trotzt er nämlich den Elementen zusammen, beziehungsweise im Wettstreit mit 33 anderen Einhandseglern bei der härtesten Regatta der Welt, der Vendée Globe. Die gibt es bereits seit 1989 und wird alle 4 Jahre ausgetragen, nach dem immer gleichen Muster, erklärt uns unser Segelexperte Andreas Rill.
Das Küstenstädtchen Le Sable-Stillon im Département Vendée ist seit der ersten Ausgabe 1989 der Start- und Zielort. Und dann geht es weiter durch den berüchtigten Golf der Biscaya, gleich der erste harte Prüfstein. Dann gen Süden auf dem Atlantik zum ersten Kap dieser Weltumsegelung, dem Kap der guten Hoffnung. Von Südafrika weiter nach Kap Leeuwin an der Westküste Australiens, von dort weiter über den südlichen Pazifik zum Kap Horn und dann wieder zurück auf dem Atlantik nach Frankreich. Ins Leben gerufen wurde dieses Rennen vom Segler Philippe Gentot und findet seitdem alle 4 Jahre statt. Die Teilnehmer müssen über 24.000 Seemeilen rund um die Welt segeln, ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Land zu betreten. Das Rennen findet im wesentlichen Teil in den stürmischen und äußerst gefährlichen antarktischen Gewässern statt und stellt daher an die Teilnehmer höchste Anforderungen. Bereits mehrfach ist es zu schweren, auch leider tödlichen Unfällen gekommen.
Der Kanadier Gary Roofs ist eins der Opfer der Vendée Globe. Vor 23 Jahren ging er bei einem Sturm über Bord. Sein Boot trieb mit dem Kiel nach oben im Südpazifik. Roofs selber wurde nie gefunden. Das Gefährliche, das Ungewisse für Boris Herrmann, der Reiz dieses Rennens, erklärte er im NDR.
Das ist ein Abenteuer. Man weiß nicht, wie der Ausgang ist.
10 Jahre hat sich Herrmann auf dieses Abenteuer vorbereitet, auf diese mehr als 70 Tage allein auf hoher See in einem 18 Meter langen Hightech-Boot voller technischer Instrumente. Vor allen Dingen auch mit der wichtigen Satellitenverbindung nach Hause und zur Rennleitung an Bord. Aber ansonsten nur mit dem Nötigsten, das hat der RTL erzählt.
Ich habe als Küchenausrüstung nur einen Wasserkocher und einen Löffel. Das ist alles, was ich dabei habe. Ansonsten ist mein Essen in Plastiktütchen verpackt. Pro Tag habe ich eine Tüte, da ist alles drin, damit ich weiß, wie viel ich essen kann.
Astronautennahrung, genau berechnet, um die Tage auf See gut zu überstehen und mit dem Nötigsten an Nährstoffen versorgt zu werden. Tütchen auf, Wasser drauf, auslöffeln. So läuft's mit dem Essen. Aber wie läuft das mit Schlaf? Man kann das Boot, das mit 70 km/h über den Ozean schießt, ja nicht über Stunden auf Autopilot segeln lassen.
Man macht wie eine Katze so kleine Naps oder kleine Nickerchen und ist immer auf der Lauer, ob sich irgendwie der Wind verändert oder der Seegang, ob am Schiff irgendwelche komischen Geräusche auftreten. Also ein Ohr mindestens segelt immer mit.
Und das ist auch wichtig, denn Herrmann will ja möglichst unversehrt wieder in Frankreich ankommen und das auch noch möglichst schnell. Im NDR sagte Herrmann, er will es.
Mit etwas Glück, wenn Gott so will, das in unter 70 Tagen schon.
Wir wünschen alles Gute und werden seinen Weg natürlich auch hier bei Stand Jetzt verfolgen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich immer im Blick. Und wir haben auch ein paar Highlights für euch rausgesucht.
Spitzenspiel in der Bundesliga, aber nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in England. Manchester City empfängt den FC Liverpool. Liverpool reist als Tabellenführer an. City ist dagegen ja eher schleppend in die Saison gestartet, liegt aktuell, stand jetzt 5 Punkte und 9 Plätze hinter den Reds, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert.
Ja, Liverpool hat diese Saison aber definitiv einige Schwächen mit 15 Gegentoren, die zweitmeisten in der Premier League kassiert. Aber sie sind immer noch auf 1. Also dafür passiert nämlich offensiv bei denen auch richtig was, weil sie mit Jogo Jota auch einen weiteren Mann für den Sturm da haben, der sich einfach empfohlen hat und der einfach auch sticht. Da hat Klopp jetzt also die Qual der Wahl.
Die Vuelta geht dann noch in die Entscheidung. Die dürfte wohl am Samstag fallen auf dem bergigen Abschnitt, Tagesabschnitt über 180 Kilometer von Sequeiros hoch nach Alto de la Covatilla. Das Finish, das hat eine Steigung der Ohr-Kategorie zu bieten. Höchstleistungen sind da nochmal vom Leader Primoz Roglic gefordert, ehe es dann 140 Kilometer flach zum Ziel nach Madrid gehen wird am Sonntag. Da wird das rote Trikot dann aber traditionell nicht mehr attackiert. Also wenn nochmal richtig was passiert, dann am Samstag.
Schauen wir auf den Motorsport. Die Motorrad-WM wird in Spanien weitergefahren. In Valencia steigt der große Preis von Europa. Die DTM bestreitet ihr Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Dazu kommt natürlich auch noch Tennis in Paris, wo Rafael Nadal die 1000. Siegesmarke durchbrochen hat. als erst vierter Spieler in der Open Era, also eine Wahnsinnsbilanz. Er steht nun bei 1001 gewonnenen Karrierematch und macht sich auch Hoffnung da natürlich auf den Titel. Es wäre sein erster in Paris-Bercy.
Und auch Alexander Zverev, der rechnet sich Chancen auf den nächsten Turniersieg aus. Der hat sich nämlich gegen Adrian Mannarino aus Frankreich gestern in 3 Sätzen durchgesetzt. 7-6, 6-7, 6-4 sein Ergebnis. Und damit geht er dann in den Freitag. Und einige dieser Themen werden dann sicher Montag das Zeug haben, Tagesgespräch zu werden und damit dann natürlich auch für uns hier bei Stand jetzt interessant sein. Wir wünschen euch schon mal ein schönes Wochenende.
Montag sind wir 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit habt ihr auch eine Aufgabe. Abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt ein bisschen was dazu, wie er euch gefällt. Und gebt uns auch gerne ein paar Sterne bei iTunes. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de. Da ist so viel zu entdecken und zu erhören.
Sport für die Ohren rund um die Uhr, so nennen wir es. Und da ist bestimmt am Wochenende einiges dabei, wo ihr euch die Zeit mit vertreiben könnt. Ich sag mal bis Montag Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.